Die traditionelle Nachrichtenwelt ist unter Druck. Die Werbeeinnahmen brechen ein, die Konkurrenz durch rein digitale Anbieter ist riesig. Die PR-Abteilungen von Konzernen und Regierungen wuchern. So haben die Tageszeitungen Kurier, der Standard und die Presse zusammen weniger Innenpolitikredakteure, als die Bundesregierung Pressesprecher hat. Die Pressestellen der Ministerien nicht mitgezählt. Medien können die Gesellschaft nur unter erschwerten Bedingungen unabhängig informieren, kommentieren und kontrollieren. Die sogenannte vierte Gewalt bzw. vierte Macht wird, Stichwort Lügenpresse, dieser Tage häufig hinterfragt. Tanja Malle mit ihrer Reportage »Die vierte Macht« über die Verantwortung des Journalismus in der Gesellschaft.
Thank you so much for having me back.
Beim International Journalism Festival in Perugia in Umbrien, Italien, stellt Aaron Pilhofer die beiden größten Projekte des Guardian vor. Das britische Traditionsblatt gilt vielen Medien als Maßstab und Vorbild. The Guardian ist für seine Vorreiterrolle in Sachen Online-Berichterstattung bekannt. Diesen Frühling beschäftigen die Redaktion zwei Projekte ganz besonders.
Obviously the biggest project we've been working on recently, well one of the two is elections.
Erstens die Wahlen, die mittlerweile geschlagen sind, und zweitens die Klimakampagne, die Alan Rusbridger angestoßen hat. Er war von 1995 bis Ende Mai dieses Jahres der Chefredakteur des Guardian.
So now I've been at the Guardian for about 6 months.
Aaron Pilhofer ist vor kurzem von der New York Times zum Guardian gewechselt. In den USA ist Kampagnenjournalismus etwas höchst Ungewöhnliches.
We have a history of campaigning, and that's an interesting thing coming from the US.
Der Guardian ruft online und auch im Print seine Leserinnen und Leser dazu auf, die Petition Keep It in the Ground zu unterzeichnen.
The other biggest project that we've been working on is the Keep It in the Ground campaign. We did this. We decided to take control of your homepage for a little while, put this interstitial in front of you and drive you to our petition.
Das Ziel ist, zwei der größten und reichsten Charity-Organisationen, die Bill und Melinda Gates Stiftung sowie den Wellcome Trust, dazu zu bewegen, ihr Geld nicht mehr in fossile Brennstoffe anzulegen. Mittlerweile haben die Petition mehr als 216.000 Personen unterzeichnet. Der Guardian bezeichnet den Klimawandel und seine Folgen als größte bzw. bedeutsamste Geschichte unserer Zeit. Ein knapp 3 Minuten langes Video erklärt, warum.
We know that if we want to avoid catastrophic global warming,
first is 2 degrees. That is the threshold for dangerous climate change.
Der Planet könne lediglich eine maximale Erhöhung der Durchschnittstemperatur um 2 Grad Celsius vertragen. Alles andere sei fatal. Das heißt, dass in die Atmosphäre nicht mehr als 565 Gigatonnen Kohlendioxid gelangen dürfen, rechnen die Stimmen im Video vor. Doch allein vergangenes Jahr wurden 700 Milliarden Dollar in die Suche und die Gewinnung von Erdöl, Kohle und Co. investiert.
And the third number, and this is kind of the scary number, is
2795 gigatons.
Now that's the amount of carbon dioxide that would be released if all of the fossil fuel reserves that we know about already were dug up and burned.
Denn im Boden lagern noch jede Menge Ressourcen. Würden all die derzeit bekannten Reserven verbrannt werden, käme man auf 2795 Gigatonnen Kohlendioxid, die in die Atmosphäre gelangen. Also das Vielfache von 565 Gigatonnen, die für den Planeten gerade noch verträglich wären.
This stuff has to be kept in the ground. It cannot be dug up.
The only way forward.
Der Guardian hat die Keep It in the Ground-Kampagne im März gestartet. Mit hunderten Berichten zu den Themen Klimawandel und Energiewirtschaft, mit vielen prominenten Unterstützerinnen und Unterstützern und mit zahlreichen Begleitveranstaltungen ist sie eine der bisher größten Kampagnen eines einzelnen Mediums. Auch wenn es nicht neu ist, dass Medien für eine Sache Partei ergreifen, sagt George Brock, Journalismusprofessor an der City University in London.
Aktivistischer Journalismus bzw. Kampagnenjournalismus und die unumwundene Meinungsäußerung waren in der Geschichte des Journalismus lange Zeit die Norm. Erst im 20. Jahrhundert kamen die Verleger auf die Idee, dass Journalismus objektiv bzw. neutral sein sollte. Das wurde schließlich zum Standard und zur wichtigsten Mission zahlreicher Medien.
Zuvor, im Jahr 2014, hat der Guardian eine Kampagne gegen weibliche Genitalverstümmelung durchgeführt. Advocacy Journalism heißt der englische Fachbegriff. Auf Deutsch anwaltschaftlicher Journalismus. Die Wirkung der Keep It in the Ground-Kampagne ist bisher eher bescheiden. Weder die Bill und Melinda Gates Stiftung noch der Wellcome Trust haben sich dahingehend geäußert, ob sie auch weiterhin in Kohle und Erdöl investieren werden. Von Energieunternehmen, die fossile Brennstoffe fördern, wurde dem Guardian vorgeworfen, nicht objektiv zu sein. Das sieht George Brock anders.
I think news publishers are perfectly entitled to put views and opinion and campaigns into what they do, if that's what they wish to do.
Ich glaube, Verleger sind absolut dazu berechtigt, Kampagnen zu lancieren und Meinung zu äußern, wenn sie das so wollen. Und es ist derzeit auch sehr klar, dass viele glauben, dass sie sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn sie kampagnisieren und kritischer sind als der Rest. Entscheidend bleibt, dass die Zahlen und Daten stimmen, dass sie ihre Position bzw. Perspektive den Leserinnen und Lesern vermitteln und dass sie in den Berichten zwischen Meinung und Fakten unterscheiden. Der Guardian erfüllt all diese Anforderungen in seiner Klimakampagne und legt seine Interessen offen.
Medien haben Macht. Als im 19. Jahrhundert das Massenmedium Zeitung geboren wurde, bekam die Presse den Beinamen die vierte Gewalt. Die Theorie dahinter: Medien können neben Regierung, Parlament und Gerichten das gesellschaftliche Geschehen entscheidend beeinflussen. Und zwar als Chronisten, Kommentatoren und Kontrolleure, sagt der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Matthias Karmasin von der Universität Klagenfurt.
Das in Summe beschreibt so diese Narration der vierten Gewalt, und das war auch lange Zeit ein Grund, warum Journalismus Sonderrechte für sich beansprucht hat in der Gesellschaft. Zum Beispiel ist ja das Privileg der Meinungsfreiheitsäußerung in den meisten Demokratien verfassungsrechtlich geschützt. In fast allen Ländern gibt es ein Zensurverbot, das heißt, das, also entwickelten Demokratien natürlich, also das Verbot, inhaltlich einzugreifen, und das geht hin bis ökonomische Privilegierungen, das heißt Subventionen, Presseförderungen, Steuererleichterungen, Vertriebsförderungen, öffentlich-rechtliche Gebührensysteme etc.
Matthias Karmasin forscht und lehrt an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und leitet an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationswissenschaft. In seinen Studien beschäftigt er sich unter anderem mit aktuellen medialen Entwicklungen. Den Begriff der vierten Macht betrachtet er kritisch.
Ich würde erstens anmerken, dass das im digitalen Zeitalter, im Zeitalter von Social Media, wahrscheinlich ein bisschen an den Rändern ausfranst. Und auch der legitimatorische Mythos des Journalismus als vierte Gewalt, wo mir mit der Anekdote einfällt, über den ehemaligen Bild-Chefredakteur erzählt wird, der in der Redaktionskonferenz gefragt haben soll, dass mit der vierten Gewalt glaubt, aber er wüsste jetzt nicht, was die drei anderen wären. Man sollte ihm das bitte sagen. Also hat auch viel mit biografischer und historischer Selbstüberschätzung der Medien zu tun, die Rede von der vierten Gewalt. Aber auch das wird in Zeiten von digitaler Öffentlichkeit brüchig.
Über die sozialen Netzwerke können heute nicht nur Stars und Politiker direkt mit der Öffentlichkeit in Kontakt treten. Den beiden US-amerikanischen Sängern Katy Perry und Justin Bieber sowie dem US-Präsidenten Barack Obama folgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter weltweit die meisten Personen. Im Fall von Katy Perry sind das mehr als 70 Millionen Menschen.
Weil im Prinzip jeder, jede kann publizieren, und Öffentlichkeit zu produzieren ist kein Privileg des Journalismus mehr. Und wir stellen einfach fest, dass, wenn ich jetzt auf Mandarin oder Englisch schreibe, habe ich eine Milliardenreichweite, technische Reichweite. Das heißt nicht, dass die Leute das anschauen, aber dadurch zumindest potenziell Milliardenreichweite. Und wenn wir uns anschauen, dass Hollywood-Stars mehr Follower auf Twitter haben, dass die mehr Friends auf Facebook haben als prominente Journalisten und Politiker, dann deutet sich vielleicht diese Bedeutungskrise des Journalismus auch in dieser Hinsicht ein bisschen an.
Diese neuen Möglichkeiten können freilich nicht nur Stars oder Politiker und andere Personen von öffentlichem Interesse nutzen, sondern alle, die in den sozialen Medien, allen voran auf Facebook und Twitter, aber auch auf Instagram oder YouTube aktiv sind.
Es treten neben dem Journalismus, der das Privileg hatte, Gatekeeper zu sein, andere Möglichkeiten, Kritik zu üben und andere Möglichkeiten, Öffentlichkeit zu schaffen. Stichwort Social Media, Stichwort Digitalisierung. Es braucht nicht mehr die etablierten, also im Englischen ist ja der Ausdruck Legacy Media sehr schön, bei uns sagt man halt traditionelle Medien dazu. Das heißt jetzt nicht, dass die unbedingt schon der Pesthauch des Todes umwehen muss, nur es bedeutet, es gibt neben diesen traditionellen, gewachsenen Formen der Herstellung von Öffentlichkeit und Kritik auch andere Formen.
In Anlehnung an den Begriff die vierte Macht hat sich deshalb jener von der fünften Macht entwickelt. Damit sind sowohl Personen gemeint, die via Blogs oder sozialer Medien publizieren, als auch die technischen Plattformen, die das ermöglichen, zum Beispiel Facebook oder Twitter.
Und die Folge ist das, was man in der Kommunikationswissenschaft Fragmentierung von Öffentlichkeit nennt.
Ein Beispiel für einen Vertreter der fünften Macht ist der Blogger Elliot Higgins, der die Website bellingcat.com betreibt. Der Brite begann zu Hause, vom Wohnzimmer aus, den Krieg in Syrien im Detail zu verfolgen. Und die vielen Fotos und Videos, die von dort in die sozialen Netzwerke gelangen, zu untersuchen. Elliot Higgins gelang es so, den Einsatz von syrischem Giftgas nachzuweisen. Aktuell analysiert er Medienmaterial zum Abschuss von MH17, dem Passagierflugzeug, das über der Ukraine zum Absturz gebracht wurde. Elliot Higgins kann als Bürgerjournalist bezeichnet werden. Mittlerweile ist er ein gefragter Interviewpartner und hilft traditionellen Medien, Inhalte aus dem Netz zu überprüfen.
Es gibt eben Öffentlichkeit nicht mehr als monolithischen Block, die Öffentlichkeit und das Fernsehen als Leitmedium, sondern es gibt Öffentlichkeiten im Plural, die je nach Lebenswelt, nach Biografie, nach Medienmenü, wie es so schön heißt, also nach der Komposition dessen, wie man Wirklichkeit konsumiert, sehr unterschiedlich sein können und auch in vielen Bereichen in der Tat nicht mehr deckungsgleich sind.
Ein gänzlich anderes Beispiel als bellingcat.com ist das aus Österreich stammende Projekt Prozessreport, das von einer Gruppe junger Menschen betrieben wird und Anfang April bei den österreichischen Journalismustagen in Wien von Mariah vorgestellt worden ist. Sie bezeichnet sich als Menschenrechtsaktivistin.
Es ist selten so, dass wir jetzt meinen, okay, wir wollen jetzt von dem Prozess berichten, sondern man kommt auf uns zu und das ist total unterschiedlich. Es sind die Betroffenen selbst oder es sind die Familienmitglieder oder es sind Soli-Gruppen.
Prozessreport ist ein Kollektiv aus freien Journalistinnen und Medienaktivisten und steht für kritische Prozessberichterstattung. Das Team begleitet Prozesse, die politischen Inhalt haben. Das war zum Beispiel bei Josef S. so. Der junge Deutsche war in Österreich lange in Untersuchungshaft und musste sich vor Gericht verantworten, weil er bei den Protesten gegen den sogenannten Akademikerball in der Wiener Hofburg die, Zitat, Redelsführerschaft bei gewaltsamen Aktionen übernommen haben soll. Er wurde schuldig gesprochen, obwohl im Prozess zahlreiche Ungereimtheiten aufgetreten sind. Diese hat Prozessreport online live dokumentiert. Josef S. hat mittlerweile Berufung gegen das Urteil eingelegt. Ein anderes Beispiel ist der sogenannte Fluchthilfeprozess, erklärt Kati von Prozessreport.
Also was man beobachten kann und auch verstärkt ganz sicher in Österreich, ist, dass gerade im Flüchtlingsbereich oder in Flüchtlingspolitik Medien es oft nicht schaffen, nicht nur Geflüchteten eine Stimme zu geben, sondern nicht über sie zu sprechen und sie dadurch auch automatisch in eine Objektposition zu bringen. Jetzt gar nicht im Sinne, dass sie aus Geflüchteten passive Opfer von der Flüchtlingspolitik der Europäischen irgendwie produzieren, sondern auch, dass sie eigentlich die Möglichkeit hätten, Geflüchteten die Stimme zu geben, selbst aus ihrer Perspektive zu reden, aber das gar nicht ermöglichen.
Prozessreport berichtet nach Absprache mit den Betroffenen live aus dem Gerichtssaal, Online können Interessierte die Prozesse im Detail nachlesen.
Und es geht da oft nicht nur darum, wie Stimme hörbar gemacht werden kann, sondern wo Stimme einfach genommen wurde. Also es gab ganz viele Situationen im Fluchthilfeprozess, wo Betroffene auf Befragung der Richterin ganz konkret das europäische Grenzregime an den Pranger gestellt haben, angegriffen haben, kritisiert haben und die Richterin unterbrochen hat. Das heißt, ganz viele Äußerungen wurden nicht mal von der Gerichtsprotokolliererin dann aufgenommen, sozusagen in die öffentliche Darstellung des Verfahrens. Und da haben wir unsere Aufgabe auch darin gesehen, nicht nur darauf zu verweisen, da wird Stimme genommen, sondern was wurde gerade geäußert und in welchen Kontext wollen wir das stellen?
Bisher hat das Team mehr als 60 Verhandlungstage von 10 Prozessen begleitet. Man will unter anderem diskriminierende Strukturen aufzeigen, sagt Kathi. Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus.
Man hat im Fluchthilfeprozess schon gesehen, als die Richterin dann mitbekommen hat, wir sitzen jeden Tag da und auch bis zum Ende, dass anfangs dann wirklich wieder öfters zurückübersetzt wurde. Dann ging es halt dann auch so, ja, wo laden wir denn jetzt unsere Laptops auf währenddessen? Das ist dann auch immer von Richter und Richterin unterschiedlich. Es gibt Leute, die uns das einfach verbieten. Es gibt dann andere, die meinen, ja klar, da, sie sind sich bewusst, dass wir auch sehr kritisch ihnen gegenüber sind. Also im Landesgericht kennt man uns mittlerweile auch. Aber ich finde halt, öffentliche Prozesse brauchen einfach diese kritische Öffentlichkeit, die wir da schaffen.
Ein weiteres Verfahren, das Prozessreport begleitet, ist der Fall Unsterblich. Neonazi-Hooligans, die von der Wiener Austria ausgeschlossen worden sind, überfielen kommunistische Gewerkschafter im Ernst-Kirchweger-Haus in Wien. Nun stehen sowohl die 7 angreifenden Neonazis als auch 2 Gewerkschafter wegen Körperverletzung vor Gericht. Von einem rechtsextremen Hintergrund ist in der Anklageschrift des Staatsanwaltes nicht die Rede. Laut dem Journalistenreport vom Medienhaus Wien gab es in Österreich im Jahr 2007 rund 6.400 Journalistinnen und Journalisten. Dazu zählt der Report jene Personen, die die Hälfte ihres Einkommens aus freier journalistischer Arbeit lukrieren oder nach Kollektivvertrag angestellt sind. Die Zahl mag hoch klingen, doch dennoch kann es sich kaum ein Medium leisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür abzustellen, einen Prozess täglich zu begleiten. Der Hyper-U-Ausschuss ist eine Ausnahme. Das Team von Prozessreport arbeitet derzeit noch ohne Entlohnung, sagt Mariah.
Ja, momentan passiert das alles ehrenamtlich. Wir haben jetzt einen Verein gegründet und schauen mal, ob es da vielleicht irgendwie Möglichkeiten gibt, das in Zukunft zu finanzieren. Und sonst sind es halt eher externe Stellen, also wenn wir Workshops machen in Zukunft zum Beispiel, dass wir das extra zahlen.
Wir haben das sozusagen als Nebenprojekt gestartet und dann aber zeitgleich unsere gesamte Zeit und Aufmerksamkeit eigentlich auf dieses Projekt gelegt. Und früher oder später war klar, dass wir uns überlegen müssen, wie kann man möglichst vermeiden, dass man in sehr prekäre Situationen selber kommt. Das haben wir so irgendwie auch noch nicht zum Thema gemacht. Aber natürlich ist es, ich glaube, für alle Medienarbeiterinnen ein extrem wichtiges Thema. Irgendwie, wie finanziere ich das? Und vor allem, wie finanziere ich selbstständige, unabhängige Arbeit auch?
Ob Journalistinnen und Journalisten für eine Sache eintreten und zu Aktivisten werden dürfen, ist in der Medienbranche umstritten. Der Journalist Glenn Greenwald, der den NSA-Skandal aufgedeckt hat, entfachte Proteste, weil er bei einem Vortrag vor Hackern in der Wir-Form gesprochen hat und mit ihnen offen beratschlagte, was der NSA entgegenzusetzen ist. In einigen deutschen und US-amerikanischen Medien entfachte das heftige Debatten, erinnert sich Dan Gilmore von der University of Arizona. Er leitet dort das Knight Center für digitalen unternehmerischen Journalismus und ist der Meinung, dass sich Journalisten durchaus für eine Sache einsetzen dürfen. Wichtig ist, dass die Fakten stimmen und Journalisten ihre Perspektive transparent machen.
Die Trennung von Journalismus und Werbung ist für viele genauso heilig wie die Trennung von Staat und Kirche. Und für ebenso bedeutsam halten viele Objektivität und Neutralität. Das ist oft das größte Ziel. Ich finde aber, dass es völlig in Ordnung ist, wenn Medien Kampagnen initiieren. Wichtig ist, dass die Fakten stimmen und Journalisten ihre Perspektive transparent darstellen. Die Kampagne des Guardian gegen den Klimawandel, die aktuell in aller Munde ist, finde ich völlig in Ordnung.
Dan Gilmore ist im Vorstand des Global Editor Network. Das ist ein Zusammenschluss von weltweit mehr als 1000 Chefredakteuren und Chefredakteurinnen. Er weist auf die besondere Situation in Ländern hin, die nicht nach demokratischen Grundregeln funktionieren.
I'm speaking also from a frame of reference of someone from a place where journalists rarely get killed.
Ich spreche aus einer privilegierten Perspektive, aus der eines Journalisten aus einem Land, in dem Medienvertreter nur sehr, sehr selten umgebracht werden. Die schlimmsten Konsequenzen, die wir in der Regel zu spüren bekommen, sind Klagen. Die schwierigsten Probleme sind ein komplizierter Chef und staatliche Überwachung. Aber in vielen Ländern ist Journalismus per se Aktivismus, weil die Kolleginnen und Kollegen verständlicherweise die Machtverhältnisse ändern wollen. Ich bewundere die Journalisten, die ihre Freiheit oder gar ihr Leben riskieren, um den Menschen verständlich zu machen, was in solchen Gesellschaften Sache ist.
Auch Vertreter des investigativen Journalismus, die Missstände aufdecken und Behörden kontrollieren, lehnen oft das Neutralitätsideal ab und pochen auf Wandel. In Österreich ist das zum Beispiel der Fall, wenn der Falter wiederholt für eine Reform des Strafvollzugs Partei ergreift. Anderswo bewegen andere Themen Journalisten auch persönlich. Zum Beispiel auf Malta. Auf der Insel im Mittelmeer stranden immer wieder Boote von Flüchtlingen oder es werden Ertrunkene an Land gespült, schildert der maltesisch-deutsche Journalist Hermann Grech im April bei einem Vortrag beim International Journalism Festival in Perugia, wo er auch den Notruf eines Flüchtlingsbootes vorspielte.
Das ist auf See.
Jemand sagt, wir haben kein Wasser, kein Essen.
Hermann Grech ist Medienchef der Times of Malta, Korrespondent der deutschen Presseagentur und wurde 4-mal zum Journalist des Jahres gewählt.
Some people like calling me pro-migrant. I am not pro-migrant. But I believe in human rights.
Wenn es um Menschenrechte geht, erscheint es Hermann Grech legitim, Partei zu ergreifen. Die Berichte der Times of Malta werden online intensiv kommentiert. Hermann Grech diskutiert mit den Usern und versucht, sie von seiner Perspektive zu überzeugen.
And I believe as journalists sometimes,
als Journalistinnen und Journalisten müssen wir unsere Komfortzone manchmal verlassen und aktivistisch werden. Auch wenn ich mich damit nicht wohlfühle. Heute haben wir unsere Regeln gebrochen und haben das Foto eines toten Babys veröffentlicht, das in Libyen an Land gespült wurde.
We don't usually do this, but the situation is so tragic out there that I think people are just not realizing what is really going on.
Ähnlich sieht das auch Dan Gilmore und ergänzt, zumindest für eine Sache müssten alle Journalistinnen und Journalisten eintreten.
I don't think one can be neutral as a journalist about free speech. It feels like a contradiction, so I'm basically going to say.
In einem Punkt erwarte ich Einsatz von ausnahmslos allen Journalistinnen und Journalisten, auch von denen, die Objektivität als höchstes Gut betrachten und die glauben, dass sie völlig neutral sein müssen. Aber in der Sache, von der ich spreche, wäre Neutralität fast ein Widerspruch. Ich meine die Meinungs- und Pressefreiheit. Dazu zähle ich auch die Freiheit der Medien, technische Innovationen einzuführen und durchzusetzen, ohne dass Monopolisten das verhindern. Netzneutralität fällt für mich auch unter die Meinungsfreiheit. Ich verstehe nicht, wie sich Journalistinnen und Journalisten diesen Zielen entgegenstellen können.
Die vierte Macht über die Verantwortung des Journalismus in der Gesellschaft. Sie hörten einen Beitrag von Tanja Malle. Gesprochen haben Michael Köppel, Franz Thomandl und die Gestalterin.